Orpheus, Eurydike, Hermes von Rainer Maria Rilke. Das war der Seelen wunderliches Bergwerk. Wie stille Silbererze gingen sie als Adern durch sein Dunkel. Zwischen Wurzeln entsprang das Blut, das fortgeht zu den Menschen, und schwer wie Porphyr sah es aus im Dunkel. Sonst war nichts Rotes. Felsen waren da und wesenlose Wälder, Brücken über Leeres und jener große, graue, blinde Teich, der über seinem fernen Grunde hing wie Regenhimmel über einer Landschaft. Und zwischen Wiesen, sanft und voller Langmut, erschien des einen Weges blasser Streifen, wie eine lange Bleiche hingelegt. Und dieses einen Weges kamen sie. Voran der schlanke Mann im blauen Mantel, der stumm und ungeduldig vor sich aussah. Ohne zu kauen fraß sein Schritt den Weg in großen Bissen. Seine Hände hingen schwer und verschlossen aus dem Fall der Falten und wussten nicht mehr von der leichten Leier, die in die linke eingewachsen war wie Rosenranken in den Ast des Ölbaums. Und seine Sinne waren wie entzweit, indes der Blick ihm wie ein Hund vorauslief, umkehrte, kam und immer wieder weit und wartend an der nächsten Wendung stand, blieb sein Gehör wie ein Geruch zurück. Manchmal erschien es ihm, als reichte es bis an das Gehen jener beiden andern, die folgen sollten diesen ganzen Aufstieg. Dann wieder war's nur seines Steigens Nachklang und seines Mantels Wind, was hinter ihm war. Er aber sagte sich, sie kämen doch, sagte es laut und hörte sich verhallen, sie kämen doch, nur wären's zwei, die furchtbar leise gingen, dürfte er sich einmal wenden, wäre das Zurückschauen nicht die Zersetzung dieses ganzen Werkes, das erst vollbracht wird, müsste er sie sehen, die beiden Leisen, die ihm schweigend nachgehen, den Gott des Ganges und der weiten Botschaft, die Reisehaube über hellen Augen, den schlanken Stab hertragend vor dem Leibe und Flügel schlagend an den Fußgelenken und seiner linken Hand gegeben, sie, die so geliebte, dass aus einer Leier mehr Klage kam als je aus Klagefrauen, dass eine Welt aus Klage ward, in der alles noch einmal da war, Wald und Tal und Weg und Ortschaft, Feld und Fluss und Tier. Und dass um diese Klagewelt, ganz so wie um die andere Erde, eine Sonne und ein gestirnter, stiller Himmel ging. Ein Klagehimmel mit entstellten Sternen. Diese so Geliebte. Sie aber ging an jenes Gottes Hand, den Schritt beschränkt von langen Leichenbändern, unsicher, sanft und ohne Ungeduld. Sie war in sich, wie eine hohe Hoffnung, und dachte nicht des Mannes, der voranging, und nicht des Weges, der ins Leben aufstieg. Sie war in sich, und ihr Gestorbensein erfüllte sie wie Fülle, wie eine Frucht von Süßigkeit und Dunkel, so war sie voll von ihrem großen Tode, der also neu war, dass sie nichts begriff. Sie war in einem neuen Mädchentum und unberührbar. Ihr Geschlecht war zu wie eine junge Blume gegen Abend, und ihre Hände waren der Vermählung so sehr entwöhnt, dass selbst des leichten Gottes unendlich leise, leitende Berührung sie kränkte wie zu sehr Vertraulichkeit. Sie war schon nicht mehr diese blonde Frau, die in des Dichters Liedern manchmal anklang, nicht mehr des breiten Bettes Duft und Eiland und jenes Mannes Eigentum nicht mehr. Sie war schon aufgelöst wie langes Haar und hingegeben wie gefallener Regen und ausgeteilt wie hundertfacher Vorrat. Sie war schon Wurzel. Und als plötzlich, jäh, der Gott sie anhielt und mit Schmerz im Ausruf die Worte sprach, er hat sich umgewendet, begriff sie nichts und sagte leise, wer? Fern aber, dunkel vor dem klaren Ausgang, stand irgendjemand, dessen Angesicht nicht zu erkennen war. Er stand und sah, wie auf dem Streifen eines Wiesenpfades mit trauervollem Blick der Gott der Botschaft sich schweigend wandte, der Gestalt zu folgen, die schon zurückging dieses selben Weges, den Schritt beschränkt von langen Leichenbändern, unsicher, sanft und ohne Ungeduld. Wir befinden uns augenscheinlich unter Tage. Ob hier Silber abgebaut wird oder Blut, ist anfangs nicht ganz klar. Das Gestein scheint von rotem Wurzelwerk durchzogen zu sein. Auch die Naturgesetze sind irgendwie außer Kraft gesetzt. Ein trüber See schwebt wie eine Wolke über der Szenerie, und das unterirdische Reich scheint bewaldet zu sein. Der Dichter nennt es ein Seelenbergwerk. Trotzdem hat der Schauplatz etwas Bedrohliches. Mit etwas Fantasie könnte man möglicherweise die letzten Klänge eines herzzerreißenden Klageliedes verhallen hören. Ein kleines Grüppchen Mensch ist unzweifelhaft im Aufstieg begriffen und bahnt sich seinen bleichen Steig hinauf zu einem fernen Ausgang. Wer sind Sie? Und wo sind wir? Ich hatte es Ihnen ja schon in Folge 31 angedroht, dass das damals nicht der letzte Rilke dieses Balladen-Podcasts gewesen sein wird. Welches Personal sein heutiges Gedicht bevölkert, lässt er uns schon im Titel wissen. Orpheus, Eurydike und Hermes. Und die unwirtliche Gegend, in der sie wandeln, ist eindeutig der Hades, die Unterwelt der griechischen Mythologie. Gottlob befinden wir uns noch im Diesseits und schon mitten in der 36. Folge von Danner tanzt. Und mein Name ist, wie nicht anders zu erwarten, Olaf Danner. In seiner damaligen Ballade opferte die von Rainer Maria Rilke besungene Alkestis bereitwillig ihr Leben und ging freiwillig in den Tod, um das ihres Mannes zu retten. Heros Herakles holte sie gnädigerweise aus dem Totenreich zurück. So etwas Ähnliches versucht nun auch Orpheus, der sagenhafte Sänger der griechischen Antike, der mit seinem Gesang und seinem Leierspiel angeblich sogar Steine erweichen konnte. Seine junge Gattin Eurydike ist eher unfreiwillig in den Hades geraten, getötet durch einen schnöden Schlangenbiss. Diesen Schicksalsschlag will der Musiker nicht akzeptieren. Wer mit seiner Kunst selbst die wildesten Tiere besänftigen kann, der wird auch bei Pluton, wie der Gott der Unterwelt bei den Griechen auch genannt wird, Gehör finden. Cerberus, der Höllenhund, jedenfalls wird ganz friedlich, als der Superstar der Hellenencharts zum elegischen Song anhebt. Tatsächlich lässt sich Hades musikalisch anrühren und darauf ein, die Seele von Eurydike wieder freizugeben, doch nicht ohne eine Bedingung zu stellen. Orpheus darf sich auf dem Weg nach oben nicht umdrehen. Wie die Geschichte ausgeht, hat Ovid schon vor 2000 Jahren in seinen Metamorphosen am ausführlichsten beschrieben. Das Goldkehlchen besteht den gottgewollten Test nicht. Er verliert seine Geliebte ein zweites Mal. Dabei wäre die Story doch so schön gewesen. Die Liebe besiegt den Tod. Rilke fängt diese Momentaufnahme in seinem 1907 veröffentlichten Text wunderbar nüchtern und doch dramatisch mit einem einzigen Satz ein. Er hat sich umgewendet. Gesprochen wird dieser Satz von Hermes, dem Dritten im Bunde, dem Götterboten, den zu erkennen ich diesmal keines dramaturgischen Beistandes bedurfte, obgleich ich die Anwesenheit unserer Mediendramaturgin Agnes auch in dieser Folge gerne wieder genossen hätte, und das nicht nur, weil sie mich beim letzten Mal in der Alkestis vor der Peinlichkeit bewahrt hat, die hellenischen Götter durcheinander zu bringen. Hilfreicherweise benennt Rilke selbst den Gott diesmal bereits im Titel. Man hätte ihn aber auch so gut erkannt an seinen geflügelten Füßen. Was Hermes allerdings in der Orpheus-Sage zu suchen hat, bleibt das Geheimnis des Autors. In der Originallegende kommt er jedenfalls nicht vor. Wir erinnern uns, auch in seiner anderen Ballade hat Rilke eine irritierende neue Figur eingeschmuggelt, Kreon. Eine mögliche Verbindung zu unserem bedauerlichen Sangestalent besteht immerhin darin, dass Hermes, von den Römern auch Merkur genannt, die Lyra erfunden hat. Das Instrument, dessen sich Orpheus bedient, um seine betörenden Töne zu fabrizieren. Schon als Säugling soll er sie aus einem Schildkrötenpanzer gebastelt haben. Überdies gilt der Fußgeflügelte auch als Begleiter der Toten in die Unterwelt. Er war der Seelengeleiter, der als Gott des Windes den letzten Atemhauch auffing und ihm den Weg wies. Dazu diente ihm auch sein goldener Stab, der kein Spazierstock ist, wie man vielleicht meinen könnte, sondern ein Geschenk seines Bruders Apoll, wie man, wenn man will, bei Homer im 4. Hymnos nachlesen kann. Dieser Hermesstab, auch Heroldsstab genannt, wies ihn nämlich als Überbringer göttlicher Nachrichten aus. Und bei den alten Griechen war auch der Tod Ausdruck eines göttlichen Willens. Hier aber führt der olympische Postbote eine Tote aus dem Hades hinaus. Da Hermes auch der Schutzpatron des Handels war, könnte seine Anwesenheit den Deal, den Orpheus mit dem Jenseits geschlossen hat, beschützen wollen. Als Überbringer göttlicher Botschaften war er allerdings auch oft in die Techtelmechtel des Göttervaters Zeus involviert, so dass er auch bei dieser beabsichtigten Wiedervereinigung zweier Liebender seinen berechtigten Platz hätte. Die liebe Agnes möge mir die wilden Spekulationen verzeihen, aber wir können den Schreiber ja leider nicht mehr fragen. Es ist aber gleichwohl ein poetischer Kniff, eine legendäre Frauengestalt, der Rilke hier nach Alkestis abermals ein Denkmal setzt, Eurydike zwischen zwei Männern zu platzieren. Sie ist ja die eigentliche Lichtgestalt in diesem Dunkelreich, die ihr Ableben, anders als ihr Gatte, schon vollumfänglich akzeptiert zu haben scheint, die wieder jungfräulich ihr neues Dasein als Verschiedene zu leben beginnt und ihn schon vergessen hat, mit dem sie einst den Bund fürs Leben schloss. Bis auf das helle Haar beschreibt Rilke ihr Äußeres mit keinem Detail. Dennoch haben wir unwillkürlich eine bildschöne, aufrechte Frau vor Augen, keine gramgebeugte. Ihre Anmut scheint wie von innen zu leuchten. Es scheint ihr keine Mühe zu machen, ihren Tod anzunehmen. Wie eine Schwangere vor der ersten Geburt harrt sie gespannt und geduldig der Dinge, die da kommen werden. Von der abgöttischen Liebe, die ihren Mann dazu getrieben hat, todesverachtend den Acheron zu überqueren und dem Herrscher der Schattenwelt sein überwältigendstes Trauerlied vorzusingen, um sie zu retten, weiß sie nichts mehr. Der Gatte ist längst Vergangenheit. Sie ist jetzt eine andere. Sie ist schon Wurzel. Ein Bild, wie es wortgewaltig nur dem Genie Rilke gelingen konnte. Wie grausam wäre es gewesen, vom ungeduldigen Orpheus das frisch angewachsene Pflänzchen wieder aus dem neuen Humus herauszureißen. Wie egoistisch! Vielleicht ist es auch diese Eigensucht, die es ihm verwehrte, das Vertrauen aufzubringen, die Angebetete werde ihm schon folgen, ans Licht, und ihn trotz eindringlicher Warnung des Hades-Chefs, den Blick besser zu zügeln, sich zweifelnd umschauen lässt, weil sein Gehör ihm in der toten Stille keine ausreichende Sicherheit bringt. Doch damit besiegelt er das Schicksal seiner Braut. Sie kehrt nun endgültig zurück in diese Gegenwelt, in der Orpheus nur kurz Gast sein durfte. Gleichwohl beschleicht einen das Gefühl, dass es damit sehr wohl seine Ordnung hat. Eurydike darf in sich bleiben, darf an diesem neuen Ort heimisch werden, auch wenn ihr göttlicher Begleiter davon offensichtlich nicht begeistert ist. Und so gilt unser Mitgefühl auch eher dem einsam in seiner Trauer zurückbleibenden Mann im Mantel, der nun den Rest seines Lebens keine andere Frau mehr ansehen wird und deshalb als Erfinder der Knabenliebe gilt. Das Eigentümliche an der Trauer ist ja, dass manchmal nicht ganz klar ist, wen man da eigentlich betrauert. Den Verstorbenen oder doch sich selbst, weil man jetzt mit dem Verlust leben muss und vielleicht auch noch an seine eigene Vergänglichkeit erinnert wird. Die Tränen am Grab weint man doch, wenn man ehrlich ist, auch um sich selbst. Das christliche Heilsversprechen immerhin besagt ja, dass es einem jenseits des Jammertales besser gehen wird, sofern man sich anständig benommen hat, und da könnte man sich doch eigentlich mit jedem Verblichenen freuen. Orpheus Trauer treibt ihn so weit, dass er sogar ein unwiderrufliches Faktum wie den Tod rückgängig machen will. Kraft seiner Kunst gelingt ihm das auch fast, aber eben nur fast. Als kleiner Mensch, der wir im Grunde doch alle sind, in etwas wesentlich Höheres einzugreifen, gehört leider zum heikelsten Wesenszug des modernen Homo sapiens. So gesehen stünde uns gelegentlich ein leiser Zweifel ganz gut an. Diesen Hang zur Selbstüberschätzung, man kann es auch Hybris nennen. Dass diese Hybris manchmal bestraft wird, könnte sogar wiederum ein Zeichen göttlicher Ordnung sein. Der verwitwete Barde übrigens findet, als er später selbst das Zeitliche segnet, seine Verflossene im Hades wieder, und zwar in den Gefilden der Seligen. Eurydike hat also ihren angemessenen Platz gefunden. Musik.